Addition, Multiplikation. Die gewisse Gesetze erfüllen. Ein Integritätsring ist ein konnotativer Ring mit Einselement, das heißt, die Multiplikation ist konnotativ. Es gibt ein neutrales Element der Multiplikation und darüber hinaus darf es in einem Integritätsring keine Nullteiler geben. Das letzte, was wir gesehen haben, in einem Integritätsring kann man immer kürzen. Ja, im Gegensatz zum Rechnen mit Kongruenzen, wo wir das nicht immer können, oder manchmal in einer anderen Art und Weise. Und bei einer Kongruenz oder in einer Gruppe kürzen heißt also multiplizieren mit dem inversen des zu kürzenden Faktors. Bei einem Element, das kein inverses besitzt, wie das eben in Strukturen, die keine Gruppen sind, passieren kann, können Sie zunächst einmal nicht kürzen. Bei Kongruenzen gibt es aber dann noch die Möglichkeit zu kürzen, wenn man den Modul mitkürzt. In einem Integritätsring haben wir gestern gesehen, folgt aus dem Distributivgesetz und der Nullteilerfreiheit, dass Sie in einem Integritätsring auch dann kürzen können, wenn das betreffende Element, was ausgekürzt werden soll, also der Faktor, der ausgekürzt werden soll, kein multiplikatives Inverses besitzt. Wenn wir von einem Ring R ausgehen, dann bezeichnen wir mit R Stern die Menge aller A aus R mit der Eigenschaft, dass das multiplikative Inverse von A existiert. Wie gesagt, in einem Ring, die multiplikative Struktur muss nur eine Halbgruppe sein. Es muss also nicht einmal ein neutrales Element geben. Das setzt natürlich implizit voraus, dass wir ein neutrales Element voraussetzen müssen, damit überhaupt irgendein Element da drinnen liegt. Sonst ist das die leere Menge. Und das hier nennt man die sogenannte Einheitengruppe. Denn jedes solche Element wird eine Einheit genannt, in Anlehnung an die Eigenschaft von 1, das wir hier immer notieren können. Also die Einheitengruppe, der Name verrät schon ein bisschen, was das ist. Das ist eine Gruppe bezüglich der Multiplikation. Ja, das heißt also R Stern mit mal der Multiplikation des Ringes natürlich bildet eine Gruppe. Ja, das kann man sich leicht überlegen. Also wenn es ein neutrales Element gibt in dem Ring, ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation, dann muss das natürlich invertierbar sein, weil das neutrale Element ist immer zu sich selbst invers. Kann also nichts passieren. Und wenn ein Element ein Inverses besitzt, dann besitzt das Inverse natürlich auch ein Inverses, nämlich das ursprüngliche Element. Das heißt, wenn ein Element in der Einheitengruppe ist, dann ist auch sein Inverses in der Einheitengruppe. Sie können also innerhalb der Einheitengruppe immer invertieren und bleiben in der Einheitengruppe. Und zu guter Letzt die Assoziativität. Die ist auch klar, denn die überträgt sich von der Assoziativität her. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Abgeschlossenheit. Wenn Sie zwei Einheiten miteinander multiplizieren, A mal B, und A und B besitzen ein Inverses, dann sollte A mal B auch ein Inverses besitzen, und das tut es auch, nämlich einfach B hoch minus 1 mal A hoch minus 1, das ist das Inverse von A mal B. Ne? Multipliziert sie es von beiden Seiten, von links und von rechts, auf A mal B, und Sie werden sehen, da kürzt sich einiges weg, also letztendlich kürzt sich alles weg und das neutrale Element über. Also wenn B hoch minus 1 und A hoch minus 1 existieren, dann hat auch A mal B ein multiplikatives Inverses. Und somit ist die Einheitengruppe auch abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Also multiplizieren führt uns nicht aus der Einheitengruppe hinaus. Das ist also immer eine Gruppe. Sie an den Ring ZM denken, die Restklassen Modulo M mit der Addition, mit der Multiplikation, dann ist die Einheitengruppe ZM Stern, die Menge aller invertierbaren Restklassen, alle bezüglich der Multiplikation invertierbaren Restklassen. Wir wissen schon, was das ist. Eine Restklasse ist genau dann invertierbar, wenn sie teilafferent zum Modul ist. Das heißt, das ist die Menge aller k quer aus Zn mit der Eigenschaft, dass der größte gemeinsame Teiler von m und k gleich 1 ist. Das ist also die Einheitengruppe in Zn. Die Mächtigkeit der Einheitengruppe, auch das kennen wir schon, die Mächtigkeit von Zn Stern, das ist genau die Anzahl aller dieser Elemente, aller Restklassen, die teilerfremd sind zum Modul. Und das gibt Ihnen die Eulersche Phi-Funktion an. Das war dieses Phi von M. Das war einfach definiert als die Mächtigkeit dieser Einheitengruppe. Und mit Hilfe des Inklusions-Exklusionsprinzips konnten wir auch die berechnen, was da herauskommt. Insbesondere sehen wir, wenn wir uns die Formel anschauen für Phi von M, dass Phi von T, wenn T eine Primzahl ist, dann ist Phi von T gleich T minus 1. Das bedeutet also, dass für Primzahlmodulen die Einheitengruppe aus P minus 1 Restklassen besteht. Wir wissen, 0 hat niemals ein multiplikatives Inverses, weil 0 mal irgendwas ist immer 0. Aber es kann also kein multiplikatives Inverses haben. Insgesamt gibt es P-Restklassen, 0 ist nicht möglich. Das heißt, alle anderen Restklassen sind invertierbar bezüglich der Multiplikation. Das heißt also, ZP Stern ist in dem Fall nichts anderes als ZP ohne die einzige Nullklasse, die niemals invertierbar ist, also ohne Null quer. Jede Restklasse ist invertierbar bezüglich der Multiplikation, wenn der Modul eine Primzahl ist. So, insbesondere können wir hier noch etwas sehen, also das Ganze ist eine Gruppe, das ist ja die Einheitengruppe von ZP. Das Ganze ist eine Gruppe und wir wissen, jedes Element hat eine Ordnung, die ein Teil der Gruppenordnung ist. Also insbesondere gilt für ZM Stern, dass A hoch Phi von M, das ist die Ordnung der Gruppe, das ist die Mächtigkeit dieser Menge hier, das ist die Ordnung der Gruppe, die ein Vielfaches des, der Ordnung des Elements A, das heißt A hoch Phi von M ist immer kongruent 1 modulo M. Das hatten wir schon in einem anderen Kontext hergeleitet, also hier sieht man jetzt noch einmal, dass das eine Gruppe sein muss, weil die Einheitengruppe eines speziellen Ringes ist. Das war der kleine Satz von der Macht, den ich in der Vorlesung schon einmal erwähnt habe. Gut. Eine weitere wichtige Struktur sind sogenannte Körper. Eine algebraische Struktur, wir haben wieder zwei binäre Operationen, Plus und Mal. So was heißt Körper, genau dann, wenn K ein kommutativer Ring mit 1 Element ist und K Stern, also die Einheitengruppe, gleich K ohne 0 ist. Das heißt, ein kommutativer Ring mit 1 Element, in dem jedes Element ungleich 0 invertierbar ist bezüglich der Multiplikation, so etwas nennen wir einen Körper. Sie kennen schon solche Sachen, zum Beispiel die rationalen Zahlen mit der Addition und mit der Multiplikation. Kommutativer Ring mit 1 Element ist klar. jede rationale Zahl ungleich 0 ist aber invertierbar. Das multiplikative Inverse von a dividiert durch b ist einfach b dividiert durch a. Und wenn a durch b ungleich 0 ist, dann geht das. Dann können Sie auch immer den Bruch umdrehen, den Kehrwert bieten und Sie haben das multiplikative Inverse. Das heißt, das hier ist der Körper, genauso wie reelle Zahlen. Wenn x eine reelle Zahl ist, dann ist 1 durch x auch eine reelle Zahl, wenn x ungleich 0 war. Sie können also x invertieren bezüglich der Multiplikation, wenn x ungleich 0 ist. Zp, p-Primzahl, wir haben gerade gesehen, jedes Element ungleich 0 ist invertierbar in Zp. Das heißt, auch das ist ein Körper. Gut, Körper kann man, ja, eines natürlich den Zm, und m ist keine Primzahl, ja, dann ist das Ganze kein Körper. Warum nicht? Ja, es gibt Elemente, Zm Stern, es gibt Elemente, wo der größte gemeinsame Teiler nicht eins ist, ja, weil wenn m keine Primzahl ist, dann lässt sich das darstellen als ein Produkt von k mal l, wo k und l beide größer sind als 1, dann ist der größte gemeinsame Teiler von k und m natürlich gleich k, also größer als 1. Dann ist k nicht invertierbar. Also insbesondere können wir sagen, k quer minus 1 existiert nicht. Also es gibt nicht invertierbare Elemente, die verschieden sind von 0. Also kann das Ganze kein Körper sein. Also das heißt, der Restklassenring Zn ist genau dann ein Körper, wenn der Modul eine Primzahl ist. Gut, wie kann man Körper anders charakterisieren? Über folgenden Satz. K ist ein Körper. Genau dann, wenn erstens k mal mit der Addition und k ohne 0 mit der Multiplikation, wenn das abelsche Gruppen sind. Und zweitens das Distributivgesetz gibt. Das ist eine Möglichkeit, Körper zu charakterisieren, das ist genau das. Also Sie sehen sofort, dass das äquivalent ist, weil dann ist das Ganze ein kommutativer Ring mit 1 Element. Weil wenn das hier eine abelsche Gruppe ist, dann muss es aber ein kommutativer Ring sein. Ja, das Einzige, was hier noch ausgeschlossen ist, ist die Multiplikation mit 0. Aber die gibt eh immer 0, das heißt, also da ist alles kommutativ, das stört also nicht. Das heißt, es muss ein kommutativer Ring sein, weil das eine abelsche Gruppe ist. Diese Gruppe besitzt ein 1-Element, also ein neutrales Element. Das heißt, der Ring besitzt ein 1-Element, das heißt, es gibt ein kommutativer Ring mit 1-Element, weil die Distributivgesetze ja auch gelten. Und jedes Element ist invertierbar außer 0. In einer Gruppe ist ja jedes Element invertierbar. Also das ist wirklich äquivalent zu der Definition. Und vor allem folgt bei einem Körper, das muss eine abelsche Gruppe sein, also das hier muss eine nicht leere Menge sein. Insbesondere gibt dann 0 ist niemals 1 in einem Körper, also ein Körper besitzt immer mindestens 2 Elemente, nämlich das neutrale Element der Addition und das neutrale Element der Multiplikation, die beiden müssen verschieden sein. Bei einem Ring muss es nicht sein. Wenn Sie den Ring anschauen, die Menge 0 mit Plus und Mal, dann haben Sie natürlich alle Eigenschaften, die Sie brauchen. Die aktive Struktur ist eine abelsche Gruppe, ja, 0 mal 0 ist 0, was soll sonst rauskommen? Die multiplikative Struktur ist assoziativ und damit eine Halbgruppe. Und es gibt das Distributivgesetz, hier natürlich auch, das heißt, das ist ein Ring. Und in diesem Ring gilt 0 mal 0 ist gleich 0. Das heißt, 0 ist nicht nur das neutrale Element der Addition, sondern auch das neutrale Element der Multiplikation in diesem Ring. In einem Körper kann das nicht sein, weil explizit gefordert wird, dass k ohne 0, also das neutrale Element der Addition ausgeschlossen, eine Gruppe damit nicht leer sein kann. So, wie hängen jetzt Integritätsringe und Körper zusammen? Also beides sind Verschärfungen oder Verstärkungen des Begriffs des Ringes, ne? Der Begriff des Integritätsrings, das ist ein Ring mit einer zusätzlichen Eigenschaft, nämlich Nullteilerfreiheit. Der Körper ist auch ein Ring, ein kommutativer Ring mit Einzelelement, mit einer zusätzlichen Eigenschaft, nämlich dass die multiplikative Struktur, wenn man die Null weglässt, eine arische Gruppe ist. Wie hängt das jetzt zusammen? Folge, das abgibt. Jeder Körper ist ein Integritätsring und jeder endliche Integritätsring ist ein Körper. Also das heißt, der Begriff des Körpers ist der stärkere Begriff. Wenn eine Struktur ein Körper ist, dann ist sie automatisch ein Integritätsring. Der Integritätsring ist im Allgemeinen ein schwächerer Begriff. Außer bei endlichen Mengen, wenn sie ähnliche Strukturen haben, dann sind diese beiden Begriffe völlig äquivalent. Beweis. Im ersten Fall müssen wir nur zeigen, wenn eine Struktur ein Körper ist, dann ist sie einmal automatisch ein kommutativer Ring mit Einzelelement und einer zusätzlichen Eigenschaft. Für den Integritätsring braucht man nur noch die Nullteilerfreiheit. Das heißt, wir müssen zeigen, dass es in einem Körper keine Nullteiler geben. Wenn der A und B ungleich 0 gibt, dann muss daraus folgen, dass A mal B auch ungleich 0 ist. Das kann es keine Nullteiler geben und das ist trivial. Denn wenn A und B ungleich 0 sind, dann sind sie in K-Stern. Aus dem folgt AB aus K-Stern, also aus K ohne 0. Das ist ja genau K-Stern. Das ist die Einheitengruppe. Innerhalb der Einheitengruppe kann man multiplizieren, ohne dass man rauskommt. Also folgt daraus, dass auch das Produkt aus K-Stern ist. Und K-Stern ist in einem Körper gleichbedeutend damit, dass es ungleich 0 ist. Das heißt, wir sind dort, wo wir hinwollen. Das ist also leicht, dass jeder Körper ein Integritätsring ist. Die zweite Behauptung ist ein bisschen schwieriger. Jeder endliche Integritätsring ist ein Körper. Na, da gehen Sie einmal von einem Ring R aus, der hat endlich viele Elemente und der durch R0 bis Rn-1. Das ist unser endlicher Integritätsring. Was wissen wir über das? Das ist ein kommutativer Ring mit Einzelelement und der hat keine Nullteiler. Mehr wissen wir nicht. Und wir sollen beweisen, dass die Einheitengruppe hier schon alles ist, die Ausnahme des Nullelements. Oder alternativ dazu, wir müssen beweisen, dass jedes Element ungleich 0 ein multiplikatives Inverses besitzt. Na gut, betrachten wir ein Element A aus R ohne 0. Und jetzt betrachten Sie die Menge oder die Zahlen oder die Elemente A mal R0, A mal R1 und so weiter bis A mal Rn-1. Und ich behaupte, das sind genauso viele Elemente wie die Elemente von R. Also mit anderen Worten, die Elemente, die hier aufgelistet sind, sind alle. Warum ist das so? Ja, wenn A mal Ri gleich A mal Rj ist, Wir sind in einem Integritätsring, das heißt, in einem Integritätsring kann man immer kürzen. Also wenn diese Gleichung gilt, dann können Sie das A wegkürzen. Und dann sind schon erlaubt dieselben Elemente. Die R sind aber genau die Elemente des Ringes, die sind also nicht dieselben. Das heißt, hier müssen lauter Elemente stehen. Hier müssen lauter verschiedene Elemente stehen. Das heißt, es sind n Elemente. Genauso wie hier. Das sind alles Produkte innerhalb des Ringes. Aber innerhalb des Ringes kann man multiplizieren, ohne dass ich den Ring verlasse. Das heißt, hier steht n Elemente aus diesem Ring. Der Ring hat aber nur n Elemente, das heißt, hier stehen alle Elemente des Rings. Wir können also sagen, dass diese Menge hier, dass das der ganze Ring ist. So, das bedeutet aber jetzt Folgendes. Wenn das der ganze Ring ist, der Ring hat ein 1-Element, das ist ein kommutativer Ring mit 1-Element. Wenn das der ganze Ring ist, dann muss irgendwo unter diesen Elementen das 1-Element sein. Also irgendeines dieser Produkte hier ist das 1-Element. Das heißt, es folgt, es existiert irgendein I, sodass A mal RI gleich 1 ist. Weil das muss ja auch in der Aufzählung vorkommen. Nur wenn das so ist, heißt das aber nichts anderes, als A und RI zueinander invers sind. Also das hier ist gleichbedeutend mit RI gleich A minus 1. Das heißt, es existiert ein Inverses zu A. Es existiert A hoch minus 1. Und was haben wir jetzt bewiesen? Wenn A ungleich 0 ist, dann kann man es invertieren. Das heißt, es liegt in der Einheitengruppe, und das hier ist gleichbedeutend damit, dass A in der Einheitengruppe R Stern liegt, und damit ist jedes Element ungleich 0 in der Einheitengruppe drinnen, und das ist genau die Eigenschaft, die ein Körper hat. Aber die Einheitengruppe besteht aus allen Elementen, mit Ausnahme von 0. Also Sie sehen, ein endlicher Integritätsring ist tatsächlich auch ein Körper, das heißt, für endliche Strukturen sind die Begriffe äquivalent. Ja? Das Distributivgesetz für welche Struktur? Für R. Aber R ist ein Ring, der ist ja distributiv. Ja, in einem Ring gilt das Distributivgesetz. Das heißt, also das brauchen wir nicht. Das ist wohl richtig, dass das die zweite Eigenschaft des Körpers ist, die der Körper definiert, also nur, dass die Einheitengruppe gleich R Stern ist, das ist nicht ausreichend für den Körper. Aber das Distributivgesetz, das haben wir bereits, nach Absetzung ist R ein Ring, und damit gilt das Distributivgesetz. Schauen Sie sich folgendes Beispiel an. Die Menge F der Restklassen null quer, 1 quer, x und 1 quer plus x. Was ist das? Das ist eine Teilmenge. Was bilden wir hier? Wir bilden Polynome mit Koeffizienten aus einem Restklassenring. Ja, genauer gesagt, wenn hier genau bin, steht hier nicht x, sondern hier steht 1 quer mal x und hier steht 1 quer plus 1 quer mal x. Ich habe aber gesagt, 1 quer ist das neutrale Element, das ist 1 quer mal x der x. Das heißt, das Ganze ist eine Teilmenge des Polynomrings Z2x. Nach Z2, Menge der Restkraften modulo 2, das ist ein Ring. Jetzt können Sie Polynome bilden mit Koeffizienten aus Z2. Was wäre das da zum Beispiel? Und jetzt definieren Sie folgende Rechenregel. Wir sagen x mal x plus 1 quer. Das wäre x Quadrat plus 1 quer mal x, also plus x, das wäre ein anderes Polynom. Was können wir noch rechnen? 1 plus x, 1 quer plus x, ausquadriert. Wir rechnen modulo 2. Ja, das heißt, das Ganze ist 1 quer plus, jetzt steht plus x, noch einmal plus x beim Ausmultiplizieren. Also insgesamt 2 mal x, das ist nichts. Und plus x Quadrat. Ja, 2 mal x ist 0 mal x, modulo 2. Das ist also 1 plus x zum Quadrat. Und jetzt, 1 plus x Quadrat ist also ein Polynom, das zerfällt in zwei Linearfaktoren. Wenn ich modulo 2 rechne, x Quadrat plus x zerfällt auch. So, welche Polynom brauche ich? X Quadrat plus x plus 1, das ist das nächste Polynom, zerfällt das in Linearfaktoren, wenn ich modulo 2 rechne. Nehmen wir an, es wäre so, wenn Sie ein Polynom, Sie kennen ein paar Sätze über Polynome aus der Schule, wahrscheinlich, wenn Sie wissen, dass ein Polynom p von x die Eigenschaft hat, dass, sagen wir, p von a gleich 0 ist, was folgt dann für das Polynom p von x? Dann folgt, dass x minus a ein Faktor dieses Polynoms ist. Ja, das heißt also, Sie können jede Nullstelle sozusagen abspalten. P von x ist also dann x minus a mal einen Polynom kleineres Grades mal q von x. Das heißt, Sie können immer einen Linearfaktor abspalten. Sie können auch eine Polynomdivision durchführen, um das nachzuprüfen. Aber wenn Sie ein Polynom haben mit einer Nullstelle a, wo p von a gleich 0 ist, dann können Sie durch diese Nullstelle dividieren. Algorithmus für Polynomdivision, das ist dasselbe Algorithmus wie fürs Dividieren mit ganzen Zahlen. Da schaut man ein bisschen anders aus, weil man es anders aufschreibt. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Und man kann das also immer durchdividieren. Das heißt, wenn dieses Polynom in zwei Faktoren zerfällt, dann müssen das die Faktoren x minus a quer mal x minus b quer sein. Das darf jetzt ein quadratisches Polynom. Das heißt, wenn es zerfällt in zwei Faktoren, dann müssen das zwei Linearfaktoren sein. Wenn das aber zwei Linearfaktoren sind, dann heißt es, dass wenn x gleich a quer eingesetzt wird, dann kommt 0 heraus. Ebenso, wenn ich x gleich b quer einsetze, dann kommt 0 heraus. Ja, kann das sein für dieses Polynom x Quadrat plus x plus 1? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Z2 hat zwei Elemente. 0 quer und 1 quer. Wenn es also Nullstellen gibt, dann ist eines der beiden oder vielleicht beide Nullstelle von diesem Polynom. Da setzen wir ein. 0 quer zum Quadrat plus 0 quer zum Quadrat plus 1 quer. Das ist 1 quer. 0 plus 0 plus 1 ist 1, modulo 2. Alternativ setzen wir ein 1. 1 zum Quadrat plus 1 plus 1 ist 3, Modulo 2 gerechnet ist es 1. Also auch 1 wäre jetzt keine Nullstelle. Das heißt, sowas gibt es nicht. Das Polynom kann nicht zerfallen in zwei Linearfaktoren und solche Polynome nennt man irreduzibel. Ein Polynom ist irreduzibel, wenn es nicht zerfällt in ein Produkt von kleineren Faktoren. Ja, das müssen nicht unbedingt Linearfaktoren sein, sondern einfach Faktoren, deren Grad kleiner ist als der des Polynoms. Also das ist ein irreduzibles Polynom. Und jetzt können Sie Modulo rechnen. Und jetzt nehmen wir dieses Polynom als Modul. Ja. Jetzt rechnen wir so wie mit Resenklassen, nur wir rechnen jetzt Modulo x² plus x plus 1. Was heißt das? Was heißt das? Das bedeutet also mal einerseits, dass dieses Polynom x, 1 quer, ja, x² plus x plus 1 quer, das ist natürlich jetzt kongruent 0 quer, Modulo diesem Polynom, weil der Modul ist immer kongruent 0. Was ist mit diesen beiden Polynomen, die wir hier bekommen haben? X plus 1, das ist 0. Subtrahieren Sie diesen 1er, was heißt subtrahieren, wenn man Modulo 2 rechnet, addieren Sie 1 und Sie landen hier. Das ist aber so gut wie 0, weil das ist äquivalent, also das ist kongruent zu 0. Wenn ich 1 addiere, dann verschwindet dieser 1er hier. Also das hier ist kongruent 1 quer. Addieren Sie zu dem x, dann verschwindet dieses x, weil 2x, das ist so gut wie 0x. Dann verschwindet also dieses x und Sie landen hier. Das heißt, wenn ich zu 0x addiere, das ist also kongruent x. So, das heißt also jetzt können wir multiplizieren, wir können auch addieren. Wenn Sie das Polynom x plus 1 wäre, also dieses Polynom plus dieses Polynom, das ist dann 2x, also das ist gleich 1 wäre. Da habe ich noch mit Modulo, da habe ich mit Modulo 2 gerechnet. Beim Multiplizieren rechnen wir Modulo x plus x plus 1. So, was sehen Sie jetzt? Sie können natürlich auch mit 1 wäre multiplizieren und mit 0 wäre. Das heißt, wir haben jetzt auf dieser Menge eine Addition definiert, Modulo 2, die führt uns aus dieser Menge nicht heraus. Wir haben auch eine Multiplikation und auch die führt uns aus dieser Menge nicht heraus. Denn wenn ich multipliziere und dann Modulo x² plus x plus 1 rechne, dann bleibe ich immer in dieser Menge. Denn alles, was rauskommt, ist hier 1, hier kommt x raus. Sie sehen, es kommen immer Polynome raus, die in dieser Menge drinnen sind. Das heißt, diese Menge f, die wir haben, aufgefasst Modulo x² plus x plus 1, das nennt man, also wenn wir es jetzt nicht als Teilmenge, so wie es hier steht, vergessen Sie das hier, wenn wir das jetzt nicht als Teilmenge von z2x auffassen, sondern wenn wir das ganze Modulo x² plus x plus 1 betrachten, dann ist das, man nennt das beim Polynomring z2x, faktorisiert nach dem Polynom x² plus 1. Ja, Sie erinnern sich, da gibt es Faktorgruppen, sowas hatten wir in der Vorlesung. Es gibt auch sowas wie Faktorringe. Faktorringe, das heißt also, wir nehmen einen Ring her und betrachten die Addition und die Multiplikation modulo einem Ringelement. Also Also Sie können sagen, der Faktor in Zm, das ist einfach z faktorisiert nach mz. Wenn Sie nur die Addition betrachten, ist das die Faktorgruppe, die wir schon kennen aus der vorigen Woche. Wenn Sie auch die Multiplikation mitnehmen und modulo m rechnen, dann ist das Ganze ein Ring. Und dann ist es der sogenannte Faktorring. Das Ganze kann man auch allgemeiner machen mit Polynomen. Das ist auch eine Art Faktoring, wo man so rechnet. Modulo eines Polynoms. Und interessant ist dieser Faktorring. Ist ein Ring, wie der Name schon sagt. Das heißt, es gelten Assoziativgesetz, es gelten Distributivgesetz und so weiter. Man kann auch jedes Element invertieren. Also sehen diese beiden Polynome sind zueinander invers bezüglich der Multiplikation modulo x plus 1. Aber das Produkt ist 1. Die sind zueinander invers, eins hat ein inverses Element. Alle Elemente haben ein inverses, mit Ausnahme von 0. Das heißt, dieser Faktor in hier, das ist sogar ein Körper. Bis jetzt hatten wir nur DZM mit M Primzahl. Das waren bis jetzt alle Körper, die wir gekannt haben, alle endlichen Körper. Ja, wir kennen ein paar unendliche Körper, aber alle endlichen Körper, die wir kennen, sind nur ZP. Also die Stresskasten, Ringe, Modulo einer Primzahl, das heißt, sie haben P Elemente. Jetzt haben wir einen Körper mit 4 Elementen gefunden. Also einen Körper, dessen Elementanzahl eine Primzahlpotenz ist, also nicht mehr eine Primzahl. Und das ist ein allgemeines, also das sind schon sozusagen alles, was man haben kann. Primzahlen und Primzahlpotenzen. Nämlich für alle p aus der Menge der Primzahlen und für alle m aus den positiven, natürlichen Zahlen existiert ein Körper K mit der Eigenschaft, dass die Mächtigkeit von K gleich B hoch M ist. Bis auf Isomorphie natürlich, also bis auf die Benennung der Elemente. Wenn wir jetzt die Elemente umbenennen, bekommen sie einen anderen Körper, aber der ist natürlich isomorph zu dem Körper, den sie schon haben. Das heißt also, für jede Primzahl Potenz gibt es einen Körper mit genau der Mächtigkeit P hoch M, also mit P hoch M Elementen, und alle diese Körper sind bis auf Isomorphie eindeutig. Ja, also es gibt bis auf Isomorphie genau einen Körper mit P hoch M Elementen. Und der Körper mit 4 Elementen, das ist also das Konstrukt, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Und dann können Sie die anderen Körper können Sie in analoger Weise konstruieren aus Faktorringen von Polynomringen von ZP. Ja, das heißt also, jeder Körper dieser Art hat die Gestalt ZP Polynomring über ZP faktorisiert nach einem Polynom Q von X, das irreduzibel ist. Also das heißt, Sie rechnen mit Polynomen, deren Koeffizienten aus ZP, aus den Restklassen Modulo P aufgebaut sind, und Sie rechnen Modulo einem Polynom Q von X. Ja, genauso wie hier. Modulo einem Polynom. Und auf die Art und Weise kriegen Sie eine Struktur, die ein Körper ist, und zwar genau dann, wenn das Polynom Q von X irreduzibel ist. Irreduzibel heißt also, dass Q von X zerfällt nicht in kleinere Faktoren, also in Faktoren, deren beide Grade echt kleiner sind als der Grad von Q von X. Und warum funktioniert der Modulo-Rechner Modulo Q von X immer? Einfach aus folgendem Grund. wenn K ein Körper ist und A von X und B von X aus Kx, das heißt also Polynome, deren Koeffizienten aus dem Körper K sind, das Polynom P von X darüber hinaus soll ungleich 0 sein, das darf also nicht das Nullpolynom sein, dann folgt, es existieren Polynome Q von X und R von X aus K von X mit der Eigenschaft, dass A von X gleich B von X mal Q von X plus R von X und der Grad von R von X ist kleiner als der Grad von Q von B von X oder R von X ist das Nullpolynom. Das ist genau dasselbe wie mit ganzen Zahlen. Ja, wenn Sie zwei ganze Zahlen haben, können Sie immer ein Q und ein R finden, mit der Eigenschaft, dass das R kleiner ist als das B, sodass diese Gleichung hier gilt. Das ist einfach die Division mit Rest. Und genau dasselbe gilt mit Polynomen. Sie können ein Polynom durch ein anderes dividieren, dann bekommen Sie heraus ein Polynom, den Quotienten, und einen Rest, und der Rest hat die Eigenschaft, dass sein Grad kleiner ist als der Grad des Divisors B. Das heißt, Sie können in der Art und Weise auch Teiler von Polynomen untersuchen, zum Beispiel mit dem euklidischen Algorithmus. Sie können zwei Polynome haben und fragen, was ist der größte gemeinsame Teiler von zwei Polynomen? Wie bekomme ich ihn? Mit dem euklidischen Algorithmus. Das Einzige, was ich brauche, ist die Division im Rest. Dann funktioniert der euklidische Algorithmus und liefert Ihnen den größten gemeinsamen Teiler von zwei Polynomen. Insbesondere können Sie dann feststellen, ob ein Polynom in Ihrem Polynomring oder in Ihrem Faktorring teilerfremd ist zum Modul und daher invertierbar. Also die ganze Theorie, die wir haben mit Restklassen, die funktioniert mit Restklassen bezüglich Polynomen genauso. Haben Sie alles zur Verfügung. Ja? Das heißt, a von x ist gleich b von x mal q von x plus r von x. Ja, das ist Division mit Rest. Sie dividieren, also a dividiert durch b, was kommt raus? Q von x, also b geht in a q von x mal, wenn Sie so wollen, und der Rest ist r von x. Das ist die Division mit Rest. Und auf der Art und Weise können Sie Körper mit Primzahlpotenzfähigen Elementen konstruieren. Und das ist zum Beispiel wichtig in der Codierungstheorie. Also wenn Sie zum Beispiel an BCH-Codes denken, dann sind dort Körper mit 256 Elementen, die hier zugrunde liegen und die man sich konstruieren kann, eben durch Rechnen. Solche Restklassenstrukturen. Dankeschön.